es war wie ein Moment, wo ich so eine Pause hatte von mir selber.
Wenn wir die KI den Vollidioten überlassen, wird die KI immer vollidiotischer.
Richtig, simpel. Willst keine Manipulation? Hört nicht zu. Mhm. Verlasse dich auf deine eigene Intuition, was du empfindest, wie du nimmst du es wahr. Das ist immer wieder auf diesen Punkt. Das ist zumindest mein Zugang vor allem in den letzten Jahren. Mhm. Wenn wir wirklich hören und hören nicht nur mit den Ohren, sondern wirklich mit dem Herz, weckt etwas in uns auf und dann entsteht eine Verbindung zu dem Mensch.
Damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen. Heute mit Christian Ariel Heredia.
Habe ich das einigermaßen richtig ausgesprochen?
Ganz gut.
Ganz gut. Mit rollendem R und allem.
Mit rollendem R, damit mit einem H zu viel.
Zu viel H.
H.
Heredia?
Heredia.
Ah, guck mal, das wusste ich gar nicht. Lieber Christian, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Dankeschön.
Freue mich, dass du da bist.
Freue mich auch.
Ich werde dich kurz vorstellen und dann gibt's kein Halten mehr.
Gut.
Kennengelernt haben wir uns über eine Musicalproduktion, nämlich Aspects of Love.
Richtig.
In Wien 2020, Anfang 2020. Letzte Vorstellung haben wir eine Woche vor dem ersten Lockdown gespielt. Mhm. Und da warst du Produzent und Bühnendesigner und gute Seele im Hintergrund und Head of alles. Also ich habe dich da einfach nur wahrgenommen als jemanden, der totale Zuversicht ausgestrahlt hat, dass das Ding so, wie es wird, genau richtig ist. Mhm. Dass es allen Menschen Freude bringen wird und dass wir uns keine Sorgen machen müssen.
Ja, gut, dass es so angekommen
ist. Ich habe schon wahrgenommen, dass du dir Sorgen gemacht hast und dass es vieles gab, was du im Hintergrund regeln musstest und dass du wenig geschlafen hast und so weiter. Ich bin ja nicht doof, aber du hast immer ausgestrahlt, dass alles gut ist.
Ja.
Und irgendwie, obwohl ich nicht doof bin, habe ich es dir immer so ein bisschen geglaubt. Allein, weil ihr damals, also du und dein damaliger Freund, ihr habt einfach eine Produktion zusammengestellt, die so hochwertig war. Hm. Und mit so wenig Mitteln.
Stimmt.
So eine hohe Qualität zu Wege zu bringen, das ist eine große Kunst. Und das ist eine Kunst, die du, seitdem kenne ich dich, fünfeinhalb Jahre, die ich von dir immer wieder gesehen habe. Dass du es verstehst, mit wenig Mitteln etwas zustande zu bringen, was nachher einfach sehr lebendig, sehr natürlich, sehr authentisch, sehr schön aussieht. Das Besondere daran für mich ist, dass du einerseits so einen Blick für das Ganze hast. Mhm. Also mit das Ganze meine ich die verschiedenen künstlerischen Departments, aber eben auch so einen Blick für die Menschen hast, die daran beteiligt sind.
Ja. Das ist mir sehr wichtig, ja.
Und das ist das, was es ausgestrahlt hat. Und als ich damals reingekommen bin, als ich mich dazugeholt habe, damals zu Aspects of Love, ich glaube, ich war einer der letzten, die ihr besetzt habt, ich in einer Phase, wo ich wenig künstlerisches Selbstvertrauen hatte, weil ich fast 2 Jahre lang nicht auf der Bühne gestanden hatte. Echt? Ich war zwar zu der Zeit in einer Produktion, in der ich aber künstlerisch wenig gefordert war. Und davor hatte ich eine Phase, wo ich an ziemlich viel gezweifelt habe und wo ich mich gar nicht mehr so wahrgenommen habe als jemand, der auf der Bühne stehen sollte. Und dann besetzt zu werden mit dieser wirklich coolen Cast damals und so selbstverständlich aufgenommen zu werden in so eine hochwertige Produktion, das hat mir total gut getan.
Naja, wir haben sehr an dich geglaubt. Von Anfang an, selbst wenn du nicht geglaubt hast, aber wir schon.
Ja, ja, und das ist ein super Zustand. Und das war, was ich mir in der Zeit auch gewünscht habe. Also wenn ich in meinen positiven Stunden habe ich gedacht, ich würde so gerne kleine, edle Produktionen machen, weil ich habe 15, 16 Jahre lang Großproduktionen gemacht, bin total dankbar für die Zeit und habe total viel gelernt. Aber ich wollte eben nicht mehr mich für ein Jahr oder länger an ein Stück binden. Ich wollte die vielen anderen Dinge, die mir auch wichtig sind, wieder in mein Leben lassen. Mhm. Und dann kam das.
Und dann kam das. Cool. Spannende Zeiten, ja.
Das war sehr spannend, ja.
Ja, es war ein besonderes Moment in mein Leben vor allem, ja.
Du bezeichnest dich selber als Visual Artist, Visual Designer, machst
ja, genau.
Immer noch viel, auch für Theater, Projektionen.
Visuals im Allgemeinen für Shows und Unterhaltung, ja.
Hast aber Artistic Design, nee, was hast du studiert, was mir das gestern erzählt?
Ich habe Werbung studiert. In der Zeit, das in Cordoba, in Argentinien, vor langer Zeit. Entschuldigung. Und genau, ich habe Werbung studiert. Eigentlich wollte ich Film studieren. Mhm. Nun, die Universität für Film in meiner Heimatort Cordoba war die Nationaluniversität und nicht besonders gut im Sinn von, dass die ja nicht immer zuverlässliche Stunden hatten und sehr viel Streik gab und so weiter. Mhm. Und da gab es die Möglichkeit, wieder gehe ich zur Nationaluniversität mit das, allem, das, was das bedeutet, nämlich, dass vielleicht das Studium 10 Jahre dauert, bis du fertig bist. Oder ich gehe nach Buenos Aires zu einer anderen Uni und da war ich war mit der Schule fertig, als ich 17 war. Und meine Eltern waren nicht so überzeugt, dass ich weit weg ziehe, weil das sind immerhin fast 1000 Kilometer weit entfernt. Mhm. Und wir haben eine Alternative gesucht. Und in der Zeit hat das Studium in einer Privatuniversität, hast das Studium für Werbung begonnen. Mhm. Und als ich mir das Programm angeschaut habe, habe ich gesehen, dass damals beinhaltet all das, was ich eigentlich lernen wollte. Und das war teilweise Filmproduktion, Artistic Direction, Graphic Design, Psychologie, Fotografie. Soziologie. Also es gab sehr viel. Und es war fast ein ähnliches Programm wie die Filmschule damals. Aha. Und es war in meiner Heimat. Mhm. Und deswegen bin ich in die Werbung gegangen.
Und wenn es eine private Schule war, heißt es, dass deine Eltern dir wahrscheinlich bei der Finanzierung geholfen haben?
Ja, aber nicht so ganz, weil ich schon immer gearbeitet habe.
Aha.
Also ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten in einem Geschäft, so einem Schuhgeschäft von meinen Geschwistern, meinem älteren Bruder. Und dann habe ich immer während des Studiums auch weitergearbeitet. Und ich habe mein Studium in der Nacht gemacht. Das war eine Nachtschicht von 18 Uhr bis Mitternacht, von Montag bis Freitag. Und dann habe ich untertags gearbeitet. Und
du warst noch nie ein großer Fan von viel Schlafen, ne?
Nein. Und dann habe ich in der Nacht studiert, also gelernt für den nächsten, weil am nächsten Tag musste ich arbeiten gehen und am Wochenende. Also das waren 4 Jahre sehr intensiv, wo ich eigentlich Vollzeit gearbeitet habe. Wäre nicht das Studium auch parallel gemacht habe. Vollzeit, ja.
Okay. Das heißt, das ist zum größten Teil selber finanziert?
Ja, natürlich habe ich keine Miete bezahlt, weil ich meine Eltern gelebt habe, aber alles, was mein privaten Leben war, habe ich selber, hat mein eigenes Geld sozusagen.
Mhm.
Ja. Und dann in der Zeit, als ich fast fertig war, habe ich mit dem Schauspiel begonnen, auch. Dann habe ich ein paar Jahre Schauspiel gemacht. Das war so ein festes Ensemble, die auch teilweise unterrichtet haben. Und genau, und da kam quasi meine Liebe zum Theater. Das kam eigentlich, weil ich sehr schüchtern war.
Erklär.
Ja, ich war einfach sehr schüchtern. Ich war immer der Kind oder der Junge, der einfach in die Ecke gestanden ist und nichts gesagt hat.
Aha. Das ist ja heute ganz anders.
Und ja, total. Nein, nicht unbedingt anders, aber ich sage jetzt mal so, damals war es so, dass es mich komplett für das Leben blockiert hat, so schüchtern zu sein. Und durch Freunde von der Arbeit, die in diesem Theaterensemble waren, also einen guten Freund von mir, meinte, ja, kommt einmal, schaut dir das an. Habe ein Theaterstück angeschaut und da war so, habe ich mich sofort verliebt in das Theater.
Aha.
Und genau, und dann habe ich angefangen, dort auch zu spielen, teilweise nachdem ich mit der Uni fertig war, relativ früh fertig mit meinem Studium. Und so war mein Weg in den künstlerischen Weg sozusagen. Und weil damals mein Studium so gefüllt von verschiedenen Fächern war, weil das Studium nicht so spezialisiert war, wie heute ist, wo du nur Werbung oder Publizistik studierst und dann Grafikdesign nur oder nur Film oder nur das, sondern es war ein Zusammen von vielen. Meine Art zu kreieren und zu arbeiten seitdem ist immer vielfältig gewesen.
Ja.
Ich kenne nicht dieses, ich spezialisiere mich auf eine Sache. Deswegen heutzutage zu sagen, ja, ich bin Visual Designer, ist das für mich der Begriff, der am besten zusammenfasst, als was
erst
ich
irgendeinen
kann.
Rahmen, irgendeine Schieblade braucht man erstmal, von dem aus kann man dann weiter gucken.
Genau. Ja.
Aber die eine Sache musst du erklären, also nicht mir, weil ich glaube, ich weiß genau, was da in dir vorgegangen ist, aber vielleicht für andere. Du sagst, du warst dir schüchtern. Aber du hast dich einer Schauspielgruppe angeschlossen.
Genau.
Das heißt, du hast dich auf die Bühne gestellt.
Ja.
Und, erklär.
Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Damals habe ich entdeckt, dass durch das Spielen von anderen Charakteren konnte ich aus mir heraus. Um für einen kurzen Moment jemand anderen sein, der vielleicht in dem Moment mutig war oder lustig oder was auch immer.
Aber es ging nicht um dich, sondern es ging um die Rolle.
Es ging um die Rolle, genau. Aber quasi, es war wie ein Moment, wo ich so eine Pause hatte von mir selber.
Ja.
Von diesem ständig schüchtern sein oder ständig ängstlich sein oder ständig mich nicht trauen, mit anderen zu reden. Oder ständig immer, so wie eine Pflanze um die Ecke sein. Und das war dieser Moment, wo ich meine, ich hatte immer schon als Kind oder mein ganzes Leben schon ein sehr reicheres Innenwelt. Und es war der Moment, wo ich das zum Ausdruck bringen konnte, im Worte.
Also du hattest schon das Bedürfnis, gesehen zu werden, aber eben nicht...
Ja, aber nicht ich als ich, Christian, sondern um das, was in mir drinnen war.
Ja.
Weiß nicht, ob das verständlich ist, weil, sei jetzt mal so, als Kind habe ich sehr viel alle durch Bilder gezeigt. Das habe ich sehr gerne gebastelt, gebaut. Alle meine Spiele waren immer sehr, sehr...
Sehr manuell,
auch sehr gut konzipiert und inszeniert. Also ich habe nicht gespielt, wie oft, ich meine, klingt blöd jetzt, wenn ich das sage, aber damals mein Gefühl war, ich habe nicht gespielt, wie alle anderen Kinder gespielt haben, sondern nach dem Motto, oh, wir machen so rough and tumble und wir sind grob zueinander, sondern ich habe mir eine komplette Inszenierung immer gedacht über Dinge. Und dann eines Tages hieß das, wir spielen Zirkus und habe einen gesamten Zirkus gebaut mit allen Mitteln, die ich hatte im Garten und habe meine Freunde eingeladen und jede war halt ein Tier oder da und ich war der Zirkusdirektor.
Ja.
So. Das heißt, meine Spiele waren immer sehr komplex in alles, was ich, mein ganzes Kindheit war so.
Ja.
Und auch, weil ich schon in frühen Jahren, also mit 3 Jahren schon mit Zeichnen begonnen habe, konnte ich schon mit 3 sehr gut zeichnen für ein Kind in dem Alter. Das heißt, ich habe gezeichnet mit 3 wie ein Kind, die 14 ist. Daher war relativ schnell für mich das normale Spielen von Kindern mich gelangweilt. Das musste ja immer sehr alles sehr komplex und gebaut
sein. Dafür haben sie sich natürlich geliebt, ist ja klar.
Genau. Und das heißt, ich hatte diese reiche Innenwelt. Und da ich, weil ich so schüchtern war, weil ich auch oft das allein gespielt habe, alles, was in mir war, was in meinem Zimmer hat sich aufgemacht und es gab Bilder überall und Tiere überall und Blockhäuser, die ich selber gebaut habe, überall und Basteleien und. Und so. Das heißt, diesen Ding, bei mir war immer ein Bedürfnis, mich kreativ auszudrücken. Also war weniger der Bedürfnis, ich will gesehen werden als Christian, aber meine kreativen Ideen mussten raus. Genau, das war schon damals schon sehr stark und das Theater hat mir was eine neue Dimension gegeben, auch. Dann in der Zeit hat sich herausgestellt, dass ich eigentlich sehr lustig war im Theater.
Ja.
Sehr, sehr lustig.
Warst du selber überrascht?
Was ich selber überrascht und ungewollt lustig. Und auch sehr talentiert, was ich auch nicht wusste. Aber im Nachhinein gesehen war das wahrscheinlich, weil ich mich komplett von mir ausgelöst hatte in dem Moment. Bei jeder Rolle ist Christian verschwunden. Und er ist tatsächlich als eine andere Person entstanden. Und diese Person war, was es notwendig war in dem Moment. Und wenn ich lustig sein musste, war super lustig. Und wenn ich singen musste, habe ich gesungen. Obwohl ich nicht wusste, wie man singt. Aber es kam alles sehr natürlich. Sehr, sehr natürlich. Das ist quasi mein Start und der roten Faden bis heute ist, dass etwas, was nie aufgehört habe, ist das Krähen.
Aha. Das ist einer von den Leuten, die einfach kreativ sind.
Einfach Kreativität ist ein Teil von meiner Persönlichkeit. Ja. Und ich habe Visionen ständig. Mhm. Also ich denke in Bilder, nicht in Worte. Mhm. Und Impulse, so wie Musik oder was ich höre, was ich sehe, sind Bereiche in dieser Welt. Und ich habe immer Bilder im Kopf. Mhm. Das heißt, es ist immer, kann sehr schön sein, wenn es ein kreativer Prozess. Für mich die Uni war ein befreiender Moment, mhm. weil das war der Moment, wo ich so diese Brainstormings machen konnte, wie die damals in der Werbung sehr, sehr gewünscht waren. Mhm. Das heißt, diese Teamarbeit und Brainstormings war total meins. Mhm. Und da bin ich aufgegangen. Das war, weil da durfte ich alles.
Hast du irgendwelche besonderen Hörerlebnisse? Gibt es Dinge, an die du dich erinnern kannst, wo du sagst, das hat für mich ganz eindeutig mit Hören zu tun und es hat einen Einfluss auf mein Leben gehabt, den ich bis heute tief erinnere?
Puh. Gute Frage. Für mich ist die Musik das Wichtigste gewesen. Als ich zum ersten Mal, ich kann mich nicht genau erinnern, was war die erste Live-Musikerlebnis, die ich hatte, die mich so umgehauen hat. Aber ich glaube, es war in einem klassischen Konzert. Mhm. Ja, es war ein klassisches Konzert, relativ in jungen Jahren, ich glaube 7, 8 oder so, wo ich das Gefühl hatte, das ist das Schönste, was ich jemals gehört habe. Mhm.
Und du weißt wahrscheinlich nicht mehr, was das war, ne? Was für ein Stück.
Ich glaube, es war ein Mozart-Konzert. Mhm. Bin mir nicht so sicher, ob es Mozart war oder eine Inszenierung von West Side Story. Aha. Allerdings war das Thema Musik plötzlich sehr präsent in meinem Leben. Also ich habe ständig Musik gehört und ständig, wenn es Lieder waren, so mitgesungen und plötzlich so eine extreme Neugierde nach klassischer Musik.
Kannst du sagen, warum? Also was für ein Gefühl hat dir das gegeben, was du woanders nicht bekommen hast?
Na, es gibt keinen konkreten Grund. Also, okay, ich kann was sagen, vielleicht hört sich ein bisschen esoterisch an. Aber ich hatte eine große Bewunderung für, wie gesagt, die Musik von Mozart und Strauss. Mhm. Und in jungen Jahren wollte ich auch, habe so Briefmarken gesammelt und ich war sehr neugierig nach Briefmarken von Europa, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum. Mhm. Und alles, was über Mozart und Strauss ich lesen konnte oder hören konnte, konnte ich einfach nicht genug davon haben. Mhm. Und das im Alter zwischen 8 und 10.
Okay. Ja.
Ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. Auf dem Punkt, dass irgendwann begonnen habe, ich auch Reisenkatalogen zu sammeln und dieses Land namens Österreich hat mich sehr neugierig gemacht, weil der Name so kompliziert zu sprechen war und so weiter und so fort. Dass ich viele Jahre später in Österreich lande und lebe in der Stadt, wo Mozart und Strauss gelebt und gedeiht haben. Und sogar in die letzte Wohnung, wo ich gelebt habe, um die Ecke, der erste Grab von Strauss lag, quasi 100 Meter von meiner Wohnung entfernt, fand ich sehr lustig und sehr komisch. Mystisch. Aber ja, will nicht sagen, das ist der Grund, aber allerdings gab es so eine große, so, ich hatte so eine Verbindung gefühlt, so wie eine, das ist ein Teil von mir, das kenne, das ist mir, also ich war nicht wie die anderen Kinder, die Popmusik gehört haben, was damals so in war, Rock'n'Roll oder Heavy Metal, was auch immer, für mich spielt klassische Musik und das Einzige, was ich vom Pop vielleicht gehört habe, war ABBA, weil auch sehr viele klassische Elemente hatte. Mhm. Und das war's. Mhm. Aber keine anderen, die damals so in waren.
Die ersten zwei Musikkassetten, die ich geschenkt bekommen habe von meinem Vater.
Ja.
Also meine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Ich habe nicht mit meinem Vater zusammen gewohnt. Er hat in einer anderen Stadt gewohnt, hat aber zu Geburtstagen eben Geschenke geschickt. Und das erste Mal, dass ich mir was von ihm gewünscht habe, das war eine ABBA-Kassette.
Okay.
Und er hat mir dann sozusagen zur Vervollständigung meiner Bildung, hat er mir die Zauberflöte mitgeschickt. Und ich bin eh mit klassischer Musik groß geworden. Ich habe viel klassische Musik gehört zu Hause. Das hat eine besondere Qualität, diese sehr einfach wirkende Musik von ABBA und die auch von Mozart, sehr einfach wirkende Musik, wo du hörst eine Melodie und du weißt, wie es weitergeht. Und trotzdem, wenn man sich damit beschäftigt, ist es erstaunlich komplex, damit es diese Leichtigkeit hat.
Ja, und was ich heute weiß noch dazu, ist, dass genau diese zwei ABBA und Mozart eine höhere Frequenz haben. Das ist jeder, man sagt, wenn es dir schlecht geht, hört das an und es verändert sich automatisch deine Stimmung. Und es ist spannend, weil ich irgendwann als Kind habe ich begonnen, Musik zu studieren, weil ich diese Musik spielen wollte. Ich habe es nicht weiter verfolgt, weil ein paar Komplikationen gab, aber ja, Musik war ein wichtiger Teil.
Was für Instrumente hast du gespielt?
Querflöte.
Nein, ich auch.
Du auch?
Wie lustig.
Ich wollte eigentlich Klavier spielen, aber meine Eltern konnten in der Zeit nicht ein Klavier kaufen und es war sehr kompliziert. Hätte es nur bedeutet, dass ich jeden Tag ins Konservatorium gehen musste, aber die habe die ersten 3 Jahre vom Konservatorium in Cordoba gemacht. Mit 10 habe ich begonnen. Genau. Und aufgehört habe ich, weil ich Zahnspangen bekam mit 12 und der Spannung von der, also der Druck von der Querflöte auf die Lippen gedruckt auf die Zahnspangen.
Ja, Unterkiefer.
Ja. Die haben mich sehr, sehr verletzt und zwar mehr ein Leid als Spaß. Aber es ist lustig, weil die Musik war, hat mich immer begleitet. Also vor allem klassische Musik hat mich immer begleitet, bis heute.
Ja. Ich sehe da so ein Motiv, wo ich vorhin schon dachte, du hast gesagt, dein Innenleben war schon immer sehr reich und nach außen hattest du aber das Gefühl, irgendwie nicht reinzupassen oder das, anders gesagt, für mich war, ich habe in der Abiturzeit habe ich sehr viel Querflöte gespielt. Okay. Ich hatte so ein kleines Zimmer in sozusagen unter der Wohnung von meiner Mutter und da konnte ich Tag und Nacht üben. Ich konnte da, es war halt so ein Kellerzimmer und es war gut schallisoliert. Ich konnte da einfach machen, was ich wollte. Und es war eben für mich eine Zeit, wo so vieles in mir vorgegangen ist, für das ich keine Worte hatte, dass ich gemerkt habe, Musik ist für mich eben ein Ventil oder eine Ausdrucksform, womit ich einen Druck ablassen kann, der durch nichts anderes irgendwie weggeht. Daran habe ich mich vorhin erinnert gefühlt, als du sagtest, du hast so viel, hast eine reiche Innenwelt gehabt und eigentlich erstmal keine Möglichkeit, das nach außen zu tragen.
Ja, es spannend, weil ich glaube, Musik hat etwas sehr Aktives in sich. Oder damals habe ich es so gesehen, wenn ich Musik spielen konnte, haben das alle gesehen oder gehört oder war sehr präsent. Später mit Gesang, als ich das Gesang entdeckt habe, auch. Für mich das Bilder kreieren, zeichnen, malen und so weiter war eigentlich mehr für mich. Und ich habe das nie gesehen als, oh, das ist was Besonderes.
Na klar.
Für mich ist das, ja, dass ich zeichnen kann, ja, kann ich. Mach dir 20 Bilder in einer Stunde, ist kein Problem. Aber das war nicht besonders.
Na klar, es ist halt ein Teil von dir, ja.
Genau. Wenn
man nicht als besonders war. Ja.
Musik oder Singen oder sogar später das Theaterspielen war plötzlich was Besonderes. Weil das war außerhalb meines eigenen.
Es kriegt sofort jemand anders mit und
das
ist eine Reaktion.
Weiß nicht, dass klar ist, aber genau.
Ja. Du hast vorhin kurz Spiritualität erwähnt. Wir haben schon viele Gespräche geführt über verschiedenste Themen. Das ist unser erstes öffentliches Gespräch sozusagen. Aber das ist eine Frage, die ich dir auch in einem privaten Gespräch stellen würde. Wir sind in letzter Zeit noch nicht so dazu gekommen. Du hast in den letzten Monaten dich viel mit KI beschäftigt.
Stimmt.
Mit KI-generierten Bildern, Videos, Möglichkeiten, das für deine Visual Designs zu verwenden. Ich bin so ein KI-Skeptiker. Ich merke schon, dass es notwendig ist, sich damit auszukennen, einfach um nicht doof zu sein. Aber ich hab das Gefühl, dass das ein Teil von KI uns wegbringt von dem Bezug zu unserer eigenen Intuition, zu unserer eigenen Kreativität. Und ich teile es ein bisschen die Angst, die da besteht.
Ich verstehe, was du meinst. Ja.
Und ich weiß, dass Angst keine gute Motivation ist.
Nein,
aber ich würde von dir gerne wissen, wie du das zusammenbringst, deinen doch sehr feinen Sinn für Spiritualität und dein Interesse an KI.
Okay. Es ist natürlich ein sehr, sehr komplex, das zu antworten mit einem Argument, weil es gibt viele Argumente, die für sprechen und viele, die dagegen. Und die Angst, dass du oder viele Menschen im Moment haben, ist schon sehr berechtigt. Habe ich auch. Also ist nicht, dass es komplett weg ist. Mhm. Aber ich prinzipiell bin ich jemand, der eher lieber sich mit der Angst konfrontiert und schaut da hinten. Das heißt, ich gehe das an. Vor allem, weil ich sehe ganz konkret, dass KI etwas greift, das mir sehr trifft. Nämlich alles, was ich mache.
Du meinst, dass es dich betrifft?
Betrifft
dem, was
im
du
Sinne
tust.
Von, das ist ein Tool, die mich ersetzt.
Okay. Teile von dem, was du machst, ersetzen kann.
Es könnte eigentlich komplett alles ersetzen. Aber ich sage jetzt mal, das ist die plakative Antwort, die viele vielleicht mal sich denken und hören oder man hört immer wieder. Aber ich habe dieses Thema KI aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Was mich am meisten entspannt, ist, wenn ich das Ganze aus einer spirituellen Perspektive betrachte. Okay, ich hoffe, es gelingt mir, das zu erklären. KI ist ein Tool, die vom Menschen kreiert wurde. Von Menschen mit einer geistigen Fähigkeit. Das heißt, das KI ist auch in gewisser Form, kommt von dem Spirit, von Menschen. Wie viele andere Erfindungen, dass der Mensch auf die Welt gebracht hat.
Musikinstrumente, Musik, Kunst,
Internet, Maschinen und so weiter und so fort. Das heißt, erstmal sehe ich das dort. Also wenn jemand sagt, na, der Computer, nein, der Computer haben wir gemacht. Die KI haben Menschen programmiert. Von dem her, ich sehe das nicht getrennt von Menschen mit einem Bewusstsein. Wenn ich aus dieser Perspektive das betrachte, denke ich, okay, das ist so gesehen ein Tool, die ich auch nutzen kann, um meine Kreativität, meine Fähigkeiten und meine Arbeit zu bereichern und zu verbessern. Und sogar Gänge oder Prozesse, die ich langwierig und öde finde,
mühsam,
das mit dieser Technik zu verbessern. Oder mir das zu ersparen und dadurch auch mehr Zeit für mich zu gewinnen und mehr Zeit für die Sachen, die mir wichtig sind, zu gewinnen. Das wäre die positive Zugang, die ich zu diesen Tools habe. Gleichzeitig weiß ich, dass ob ich mir damit beschäftige oder nicht, ob ich Angst habe oder nicht, das kommt. Das bleibt uns nicht erspart. Versuche manchmal zu sehen, in der Zeit, wo die Industrialisierung kam und das erste Auto kam und die Menschen sich geweiht haben, ein Auto zu nehmen, weil der Pferd hat immer so verlässlich das gemacht und. Das heißt, diese Ängste hatten wir Menschen immer wieder, wenn irgendwas neu kommt. Wo ich ein Problem sehe, ist, wenn dieses Tool oder dieses neue, wie sagt man, nicht Maschine, aber diese neue Kreation, verwendet wir von Menschen, die keinen Bewusstsein haben. Weil diese Maschine oder diese Programme oder diese Sprache lernt von uns. Das erfindet nicht Neues, sondern er lernt alles, was wir ihm geben und wiederholt.
Kann nicht bewerten, kann nicht moralisch erwähnen.
Kann nicht moralisch bewerten, kann nicht sagen. Außer wir das zeigen, wie es geht. Das heißt, für mich, wenn ich das mit Bewusstsein bediene, bewahre ich für mich meinen eigenen Bewusstsein, meinen eigenen Spirit. Und gehe ich sehr, vorsichtig ist das falsche Wort, aber ich würde sagen, sehr klar sage, okay, ich nutze für das und bis dahin. Und so. Und gehe ich trotzdem mit dieser Intelligenz gleich auf die gleiche Art und Weise um, wie ich mit einem anderen Mensch umgehe. Warum? Viele werden sagen, ja, das ist aber nur eine Maschine. Nein, weil die lernt von uns. Das heißt, wenn diese Intelligenz lernt von uns, dass wir unhöflich und schlimm sind und keinen Respekt gegenseitig beweisen, genau das wird uns zurückgeben. Und deswegen ist das große Problem, das ich heute sehe, für mich das erste Basisproblem ist das, mit welchem Bewusstsein nutzen wir die Tools?
Ja.
Ist ein Messer, ein scharfes Messer, gut oder schlecht?
Mhm.
Weder noch. Ein Messer ist ein Messer, es ist ein Tool.
Kommt
du kannst es nutzen zum Fleisch schneiden und zum Kochen oder um jemanden umzubringen.
Mhm.
Und so sehe ich das KI genauso.
Mhm.
Wofür nutzen wir diesen Tool? Nutzen wir diesen Tool, um das Leben von Menschen zu vereinfachen, um mehr Reichtum und Möglichkeiten für alle zu schaffen, um uns zu entlasten von Prozessen, die uns alle belasten und die Zeit berauben, damit wir Zeit mit anderen Menschen und mit unseren Lieben verbringen? Oder nutzen wir das zum Kontrollieren, zum Unterdrücken, zum Manipulieren und so weiter und so fort? Das heißt, für mich, ich komme immer wieder zurück auf den Punkt, KI ist für mich weder gut noch schlecht. Wir sind, die es entscheiden, ob das zu Guten oder zum Schlechten wird. Das ist für mich die tiefste Antwort, die ich geben kann im Moment. Ob ich richtig oder falsch liege, kann ich dir nicht sagen. Es ist neu. Aber so versuche ich das zu betrachten.
Ja.
Wenn ich aber auf die Oberfläche bleibe, kommt die Angst. Nämlich, es wird unsere Arbeit ersetzen, es wird das passieren, es wird da passieren. Ja, das stimmt. Aber dann komme ich immer wieder zurück. Wie Bewusstsein bin ich mit mir selbst, mit meiner Person und mit meinem Dasein? Und bin ich so wenig und so unkreativ und so limitiert, dass mich eine Maschine mich ersetzen kann? Oder sehe ich, ja, wenn KI meine Arbeit nimmt, dann bin ich kreativ genug, um mich neu zu erfinden. Dann kommt die nächste Frage. Was ist meine Identität? Identifiziere mich nur mit meiner Arbeit und mit meinem Können? Oder gibt es etwas Tieferes in mir? Und dann ist egal, ob ich der Arbeit als Visual Designer mache, als Fotograf oder nicht. Weil meine Identität viel tiefer und viel größer ist als das.
Ja.
Das sind meine Gedanken zum KI und zu diesem Thema. Und ich sehe es natürlich, viele Menschen haben Angst und habe ich auch vor kurzem selbst erlebt, wie diese neue Technik meine Arbeit ersetzt und versuche trotzdem, trotz dieser Überraschung und der Schockmomente, das zu betrachten, okay, Moment mal, nein. Du hast keine Angst zu haben.
Naja, es ist auf jeden Fall, wenn wir die KI den Vollidioten überlassen, wird die KI immer vollidiotischer.
Richtig, so sehe ich das auch. Weil ich sehe es einfach immer lustig, wo die Menschen, vor allem man sieht das so im Internet, wo sie reden mit der KI und bringen den KI bei, die Person schlecht zu behandeln, so in diesem Spiel von Domina und Opfer und so weiter. Und ich denke mir, ja, das ist, ja, so gehst du wahrscheinlich mit anderen Menschen um. Und du lernst diese Intelligenz, das bei, das ist alles, das ist ganz menschlich und ganz normal. Und da ist die Frage, ist die KI schlecht? Ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ist uns immer zu erinnern, dass wir geistige Wesen sind.
Ja.
Und das kann uns keine wegnehmen, wenn wir das nicht erlauben. Das heißt, egal ob den KI steht oder schnellste Internet oder was auch immer, die wird immer versuchen, durch bestimmte Manipulationen, bestimmte Mächte uns zu steuern, damit wir vergessen, was wir sind, was unsere Macht ist.
Uns unselbstständiger zu machen, leichter manipulierbar. Und
Genau. Und deswegen sage ich jetzt mal, immer komme ich auf den Punkt, wenn jemand sagt, ah, die News hat da oder das ist das passiert. Nein, du hörst das zu. Schalte die News aus. Simpel.
Ja.
Willst keine Manipulation? Hört nicht zu. Verlasse dich auf deine eigene Intuition, was du empfindest, wie du nimmst du es wahr. Das ist immer wieder auf diesem Punkt. Das ist zumindest mein Zugang, vor allem in den letzten Jahren, dass ich mehr und mehr merke, das kann mir keine wegnehmen, weil das ist das Einzige, was mich frei hält. Wenn ich aber das zulasse, weil ich bequem bin und mich die Prozesse vereinfachen und keine Ahnung, mein Leben easy machen will, ja klar, dann muss ich was abgeben, früher oder später. Wenn ich es aber nicht zulasse, dann sind nur Tools.
Und das ist ja auch wie so vieles illusionär. Also als ich angefangen habe, mich mit Computern zu beschäftigen, habe ich gedacht, das spart mir total viel Zeit. Und wenn man nicht zu Anfang wirklich viel Zeit investiert, kann man es niemals wirklich sinnvoll nutzen. Und dann wird das nächste erfunden, womit du dich beschäftigen musst und musst du dafür wieder Zeit aufwenden und so weiter. Und ich sehe, dass viele Leute in der Video- oder Audiobearbeitung zum Beispiel jetzt viel KI einsetzen und das Gefühl haben, dass ihnen das total viel Zeit spart, aber die werden trotzdem immer kurzatmiger und haben das Gefühl, sie müssen jetzt noch mehr rackern und noch mehr machen und noch mehr verdienen. Klar. Und für mich ist halt die Beschäftigung mit Musik, diese Beschäftigung mit Hören, die Beschäftigung mit Menschen etwas, was mich in einen natürlichen, gesunden Rhythmus mit mir, mit meiner Umgebung und mit der Natur bringt. Mhm. Und das finde ich nicht im Computer, das finde ich nicht im Handy, das finde ich nicht bei den sozialen Medien und das finde ich nicht in der KI.
Ja.
Und diesen Wettlauf sozusagen mitzumachen und zu denken, auch aus Angst, wenn ich mich nicht rechtzeitig damit beschäftige, dann verliere ich den Anschluss. Mhm. Das ist auch eine Verführung, die ich schwierig finde. Mhm. Und einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache und warum ich in letzter Zeit mich so viel in Richtung Audio bewegt habe, ist eben auch, weil ich gesehen habe, wie wichtig gutes Hören, wie wichtig bewusstes Hören ist, wie wichtig es ist, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die uns erden, die uns zu uns zurückbringen, die uns mit uns selbst in Kontakt bringen und die uns ermöglichen, andere Menschen vorurteilsfrei wahrzunehmen. Mhm. Und damit widerspreche ich nicht deiner Ansicht von KI.
Nein, ich verstehe, was du meinst.
Aber ich glaube, dass es gerade in dieser Zeit total wichtig ist, eben das, was zutiefst menschlich ist, oder wie du sagst, uns als geistige Wesen auszeichnet, das bewusst genauso sehr zu fördern, wie wir uns mit neuen Technologien auseinandersetzen. Mhm. Mindestens.
Ja. Ja, aber gleichzeitig Menschen sind manchmal faul.
Ja, ja.
Und das ist.
Na klar. Viele Dinge werden weiterentwickelt, weil es bequem ist oder weil es möglich ist, weil man es kann.
Genau. Ja. Da, wie gesagt, das ist, wie wir vorher gesprochen haben, wenn jemand das, keine Ahnung, die Mächtigen sagen, so mit einem Bewusstsein das bedienen, das für das Wohlsein der Allgemeinheit ist, dann könnte KI eine sehr tolle Sache sein. Mhm. Weil dann können wir Armut beenden und viele Sachen, viele Prozesse, viel Elend. Mhm. Wenn das aber nicht so behandelt wird, ja gut, dann. Aber das haben wir dann zugelassen. Ja. Also das ist nicht, dass der KI von heute entstanden ist. Also das ist schon lange in der Mache.
Herr Makiguchi, der Gründer dieser buddhistischen Bewegung, der ich angehöre, der hat etwas gesagt, das habe ich vor 30 Jahren zum ersten Mal gelesen und fand es damals schon besonders. Und ich habe das Gefühl, es hätte er das vor 100 Jahren für diese Zeit gesagt. Er hat gesagt, menschlicher Wettbewerb ist normal. Menschen sehen sich in Konkurrenz zu anderen oder im Verhältnis zu anderen und sie brauchen diesen Vergleich, sie brauchen dieses sich messen. Wir haben Zeiten erlebt, die geprägt waren von militärischem Wettbewerb. Wir haben Zeiten oder wir erleben Zeiten, die geprägt sind von wirtschaftlichem Wettbewerb. Was wir ansteuern müssen, sind Zeiten menschlichen Wettbewerbs. Mhm. Also ein sich vergleichen in der Art, wie wir menschlich handeln können und sich dadurch gegenseitig übertreffen, gegenseitig inspirieren und neue Wege eröffnen. Mhm. Das fand ich damals schon eine sehr tiefe Betrachtung. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es stimmt für heute mehr denn je.
Ja. Ja. Aus einer spirituellen Perspektive, das wird uns nicht gelingen, insofern wir nicht den anderen Mensch sehen als einen Teil von uns. Mhm.
Genau. Die tiefste Illusion nach buddhistischer Lehre ist, sich als getrennt von anderen wahrzunehmen.
Genau. Und das steht egal in welche spirituelle, mystische Lehre das schaust, das steht überall.
Ja.
Ja. Und immer noch streiten wir darüber.
So. Wir beide zumindest nicht.
Na klar, aber das ist immer spannend, wenn das gewisse Kämpfen hören auf, wenn du der andere ins Gesicht schauen kannst, in deine Augen und siehst du, der unterscheidet von dir gar nicht.
Ja, und der anderen Person zuhören kannst und ertragen kannst, was die andere Person denkt und sagt.
Ja. Aber ja, das sind Prozesse, dafür wir sind da, um das zu lernen.
Ich habe eine abschließende Frage an dich.
Bitte.
Ich möchte von dir wissen, was deiner Ansicht nach passieren würde, wenn Menschen ein höheres Bewusstsein für das Hören hätten?
was würde passieren? Naja, ich glaube, das haben wir schon vorher ein bisschen gesprochen. Dann würden wir erkennen, dass das, was wir hören, sehr wohl mit uns zu tun hat und dass die andere Person auch eine Reflexion von uns ist. Mhm. Dass, wenn wir uns erlauben, wirklich zuzuhören, ohne ständig im Kopf zu sein und zu denken, was werde ich denn nächst antworten? Mhm. Oder wie kann ich das toppen, was man mir sagt? dann A, werden wir uns ein bisschen mehr entspannen. Dann werden wir merken, dass es gibt vieles, die uns verbindet. Mhm. Und werden wir vielleicht auch sehen, dass das, was wir bekommen, ist ein Spiegel von uns. Mhm. Was ich damit meine, ist, dass manchmal haben wir uns gegenüber so viel Hass und so viel Unsicherheit und das bekommen wir ständig gespiegelt. Mhm. Und dann fühlen wir uns als Opfer und denken, das kommt nur von außen, aber in Wahrheit ist in uns schon entstanden. Mhm. Und genau das umgekehrt. Und deswegen finde ich, dass das Hören ein sehr, wenn nicht einer der wichtigsten Teile ist, viel mehr als Reden. Mhm. Weil dadurch nehmen wir einfach auf, es verarbeitet sich in uns und es ist nicht immer notwendig, ist zu antworten. Manchmal muss man es einfach so lassen. Was ich merke, also es ist nicht von mir, aber was ich immer wieder gehört habe und es macht total Sinn für mich im Moment, ist, wenn wir bewusster werden mit Hören, sowohl aus mit Reden, sowohl aus mit Tun, mhm. verändern sie viel in unserem Leben und in unserer Welt auf jeden Fall. Mhm. Weil wenn wir wirklich hören und hören nicht nur mit den Ohren, sondern wirklich mit dem Herz, weckt etwas in uns auf und dann entsteht eine Verbindung zu dem Mensch. Wenn ich mir aber bewusst werde aus meinen Worten und das, was ich sage, dann und das Äußere, dann sende ich automatisch eine Energie, mhm. die entweder aufbauen oder zerstören kann. Und wenn ich durch dieses Hören und diesen Wort dann in den Tat gehe, mhm. dann ist schon zu spät.
Ja.
Es ist eine Verbindung und wir müssen uns alle bewusster werden, nicht nur in der Kommunikation mit einem anderen Menschen, sondern was höre ich den ganzen Tag? Mhm. Auf welche Dialoge setze ich mich ein? Mhm. Welche Informationen lasse ich in mir reinkommen? Mhm. Und wie antworte ich? Welche Energie sende ich wieder in die Welt?
Ja.
Und das schaffst du nur mit Bewusstsein. Weil auf einmal, wenn du in diesem Bewusstsein, dieser Verbindung bist mit deinen Sinnen, diesen gottgegebenen Sinnen, die wir alle haben, und mit der Verbindung von einem höheren Bewusstsein, dann unsere Welt reflektiert plötzlich was anderes. Mhm. Wir sind uns aber nicht ganz bewusst, immer noch nicht bewusst, was für eine Macht wir haben. Weiß nicht, ob das deine Frage antwortet.
Meine Frage beantwortet das definitiv. Ich glaube auch, dass es einige unserer Hörer berühren wird. Und ich freue mich auf die Reaktionen.
Bin gespannt.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke dir für die Einladung.
Danke für das wirklich schöne Gespräch.
Wie immer mit dir.